der Podcast von Conceptua. Wir bringen die Perspektiven zusammen. Willkommen zum wilden Ritt durch die Security.
Ja, herzlich willkommen zum wilden Ritt durch die Sicherheit, durch die Security, diesmal aus Lille von dem InCyber Forum, eines der größten oder ich glaube sogar die größte Cybersicherheitskonferenz in Frankreich mit über 20.000 Teilnehmenden. Und ich freue mich, Frau Katharina Schwarz hier begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Katharina, wollte ich gerade sagen. Alles gut. Hallo Katharina.
So. Lieber Holger, ich freue mich sehr und vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht stellst du dich kurz dem Publikum vor.
Sehr gerne. Mein Name ist Katharina Maria Schwarz. Ich darf hier auf dem InCyber Forum in Lille in Frankreich sprechen und sein als Deputy Chair der Bundesfachkommission Cybersicherheit des Wirtschaftsrates der CDU in Deutschland und trete ein für digitale Souveränität und darf morgen, lieber Holger, unser Papier zur Cybernation vorstellen.
Ja, spannend, ja. Spannend. Ich kenne es ja auch. Wie kommt die Verbindung nach Frankreich? Das interessiert mich jetzt zunächst einmal.
Damit gehe ich sehr offen um. Das beruht nämlich auf zwei Dimensionen, Holger. Einerseits habe ich in Frankreich gelebt und gearbeitet, 2 Jahre in Angers studiert und eine persönliche Passion für das Land, für die Leute. Und der zweite Aspekt ist natürlich beruflicher Art, was heißt, dass wir vor kurzem in der Funktion Politik und Kommunikation bei Miro Security, einem Cybersicherheitsdienstleister aus München, den Go-to-Market nach Frankreich verantwortet haben zu dürfen, beziehungsweise mitbegleitet haben zu dürfen. Und wir deswegen dort bestens vernetzt und am Campus Cyber in Paris bestens verortet sind.
Ja, spannend. Ja, Paris, schon lange nicht mehr da gewesen. Aber Lille ist auch wunderschön, muss man schon sagen.
Absolut.
Ja. Ja. Vielleicht so ein bisschen die Eckpunkte von deinem Vortrag aus dem Papier, den du, das du morgen vorstellst, so ein paar Eckpunkte vielleicht. Mhm. Das ist bestimmt spannend.
Vielleicht kurz, um das Verständnis zu schärfen, für wen wir sprechen, wer wir sind, damit man weiß, auf welcher Basis wir gearbeitet haben. Der Wirtschaftsrat an sich vertritt ungefähr 23.000 Mitglieder. In unserer Bundesfachkommission sind über 240 Unternehmen beheimatet und verortet, die sich in diversen Wirtschaftssträngen mit dem Thema digitaler Souveränität, IT-Resilienz und der Cybernation befassen. Mehrheitlich einmal pro Quartal zusammenkommen und ihre Interessen in den Bereichen Politik, Legal Framework, also alles regulatorische und privatwirtschaftliche Anliegen vorbringen. Genauso wie die Academia ist auch bestens eingebunden über die Speaker. Und über unseren Vorsitzenden, den sehr geschätzten Professor Kopp von High Solutions.
Liebe Grüße an Timo.
Liebe Grüße an Timo an der Stelle. bekam der Begriff der Cybernation wirklich Leben. Also er hat da mit großem Elan, mit großem Enthusiasmus den ursprünglich aus Australien kommenden Begriff, der dann von der BSI-Präsidentin Claudia Plattner auch erstmals in Deutschland medial abgebildet wurde, mit Herzblut aufgenommen und mit Leben gefüllt, Holger. Vor einem Gedankengang, den Ansatz holistisch zu gestalten, sprich aufbauend auf 3 Säulen, Education, Economy, Technically, also Technology, einen Weg zu bereiten, der sehr brutal und ungeschönt den Status quo abbildet. Also wo stehen wir? Wo sind unsere Schwächen? Wo haben wir unsere Probleme verortet? im gleichen Atemzug aber eben nicht nur basht und den Spiegel vorhält, sondern ganz klar macht, das sind unsere Lösungen, das sind die Ansätze auf dem Weg zu einer Cyber Nation mit den in meinen Augen bisher einzigartigen Momentum, dass wir am Ende des Papiers, das wir in einer Version 2025 auch an das zuständige Bundesinnenministerium damals übergeben durften, auch an konkreten Key Performance Indicators gemessen wird.
Ja.
Also weder Politik noch Wirtschaft noch der Bildungssektor wird dann am Ende der Mission perspektivisch 2035 sich wegducken können. Mhm. Holger, weil wir ganz klar definiert haben, wo müssten wir zu dem Zeitpunkt sein.
Du merkst, ich werde unruhig.
Ne? Ja, ja.
Ich werde definitiv unruhig. 2035, das sind, na gut, 9 gute Jahre im Bereich Cyber Nation, im Bereich holistischer Sicherheit. Ist halt nicht einfach tatsächlich schon viel zu spät. Ich sag mal so, ne? Die Uhr ist kurz nach 12 aus meiner Sicht, was die Souveränität anbelangt, was die, gerade auch Bildung finde ich sehr, sehr wichtig, was die IT- und Cyberbildung anbelangt, Fake News erkennen, antidemokratische Bestrebungen erkennen, bis hin, ja, wie mache ich mich persönlich auch sicher, wie mache ich das Unternehmen sicher. Also 2035, sorry Katharina, ja, da bin ich 80 und das hilft mir nicht mehr.
Auch als ich kann dir an dieser Stelle auch nicht widersprechen. Holger, das liegt in der Tatsache begründet, dass wir uns in einem ewig währenden Pazifismus gewägt hatten und uns es auch sehr komfortabel eingerichtet hatten, Holger,
ja.
Mit nicht nur 200 Millionen Euro Lizenzkosten, die jährlich an Microsoft gehen, mit nicht nur 4,6 Milliarden Euro, die in den nächsten 4 Jahren an Oracle verausgabt werden, um die Daten der Bundesbehörden zu lokalisieren und zu behoheiten.
Ja.
Deswegen kann ich dir an dieser Stelle nicht widersprechen, verstehe auch deine Ungeduld an der Stelle. Es entbindet uns aber nicht davon, jetzt mutige Schritte zu gehen, und sie wesentlich schneller zu gehen, denn die Geopolitik verlangt nichts anderes von uns.
Ja.
Wir waren, um noch mit einem Satz abzuschließen, ein exzellenter Kunde die letzten 25 Jahre. Und Europa und Deutschland muss jetzt der innovativste Unternehmer schlechthin werden. Und ich münze das nicht ausschließlich auf Wirtschaft und Private Sector, sondern wir müssen auch, um noch auf ein Herzensthema von Timo zurückzukommen, in den Bildungsbereich gucken, um die 100.000 Gap-Stellen im Bereich Cybersicherheit zu schließen, um Bildung auch wirklich aufzuwerten und Cybersicherheit, Cybersecurity als Fach, als Bildungsweg schon sehr frühzeitig zu etablieren.
Ja, das stimmt. Also ich war ja Dekan und habe lange auch Wirtschaftsrecht gemacht. Und ich bzw. unsere Hochschule war eine der ersten, die auch tatsächlich Cybersicherheit, Informationssicherheit, Datenschutz schon direkt in den Kanon als Pflichtfach reingeschrieben haben. Das Problem ist, ne, ich meine, ich bin ja emeritiert, deswegen habe ich da jetzt auch, kann ich da ruhig auch schimpfen. Die jungen Menschen, die dort in den Vorlesungen sitzen und mit ihren Handys daddeln und auf, weiß ich nicht, TikTok gehen, auf Social Media gehen, die sind von sich aus, haben die keinerlei Probleme, sich zu öffnen, also ihre geheimsten Wünsche und Bilder ins Netz zu stellen. Und das sollen dann demnächst unsere IT-Sicherheitsmanager sein, CISOs sein, CEOs sein. Da habe ich echt ein Problem, selbst wenn ich es unterrichte. Weil wir haben nun mal diese Technik und selbst ich spiele ja schon mit dem Handy rum. Also das ist ein Problem. Wie kriegen wir das hin, dass die Jugend, dass die Menschen sehen, das ist gefährlich, was ich tue.
Die Frage würde ich dir gerne zurückgeben.
Ja, das glaube ich dir gerne.
Mit deiner Expertise, wenn du mir die Nachfrage gestattest, Holger, wann, in welchem Jahr und welcher Jahrgang war es denn zu deiner Zeit, als es als Fach etabliert wurde?
Das war 2000, jetzt lass mich nicht lügen, 2015 haben wir es gestartet. Da haben wir das umgesetzt. Mhm. Und dann haben wir auch einen Master aufgesetzt. In dem Bereich, ein Master of Laws. Aber Problem ist und bleibt, dass ich habe ja auch Enkel, ne? Und diese Enkel spielen ja auch schon mit dem Handy, ne? Die sind jetzt 6, 7 Jahre alt. Wie kriege ich da das Bewusstsein hin? Also das ist nur ein kleines Spektrum, ne? Und das kriegen wir, glaube ich, auch nicht so in den Griff, aus meiner Sicht. Wenn wir nicht die Lehrer ausbilden, richtig ausbilden, wenn wir nicht die Eltern vernünftig auf die Wege bringen. Gehen wir mal Richtung Unternehmen, ne? Weil das ist ja der nächste Schritt. Wie können sich denn die Unternehmen souverän aufstellen? Jetzt mal unabhängig vom Staat.
Naja, einerseits, um mit einer rechtlichen Brille auf diese Frage zu blicken, Holger, müssen Sie schon mal gewisse rechtliche Anforderungen erfüllen. Also nimm dir die wohlgelobte Network Information Security Directive 2, die es dann nach etwas Verzögerung doch geschafft hat, als Direktive in nationales Recht in Deutschland überführt zu werden.
Da können wir gleich noch drüber reden, ja.
Sind ja beispielsweise, um es auch für die Zuhörenden greifbarer zu machen, sind betroffen Unternehmen, die entweder mehr als 10 Millionen Euro Gesamtumsatz erwirtschaften pro Jahr oder mehr als 50 Mitarbeiter besitzen in über 18 Sektoren, die betroffen sind. Anforderungen betreffen Monitoring, Reporting an das BSI, wenn es zu einem Inzident kommt, aber auch die eigene Infrastruktur, die eigenen Lieferketten zu überprüfen. Bin ich so kritisch und mit solch sensiblen Daten im Umgang, dass es dringend notwendig ist, auch mich souverän zu rüsten? Oder ist es an gewissen Stellen auch vernachlässigungswürdig? Warum sage ich das? Weil das deine Frage beantwortet, dass die Privatwirtschaft auch noch viel zu tun hat. Denn mit Stichtag des 6. Märzes, der ist noch nicht lang passé, waren genau 38,5% der betroffenen Unternehmen offiziell beim BSI gemeldet, die sich hätten melden müssen. Ja. Es sind sicher jetzt schon an der einen oder anderen Stelle mehr oder weniger. Nichtsdestotrotz zeigt es, dass die Awareness, und das ist jetzt der Punkt hinsichtlich Privatwirtschaft, noch nicht in dem Maße vorhanden ist, als dass jede Company jetzt wüsste, ich muss jetzt diese oder jene Anforderungen erfüllen. In dem voll wissend, dass sie sich in dem Spagat befinden zwischen überbordender Bürokratie, Ressourcenknappheit, Fachkräftemangel und gleichzeitig mehr Berichtspflichten abdecken zu müssen und sich souverän reflektiert auch mit der Lieferkette zu befassen.
Das Wichtigste überhaupt aus meiner Sicht. Ich bin froh, dass es endlich, ne, die NIS 2 umgesetzt ist. Und das Problem aus meiner Sicht ist, viele, viele Unternehmen sind da die kleinen KMU in der Regel, ne? Also die wichtigen, so ab 50 Mitarbeitenden, die in einem der Sektoren tätig sind, die haben nicht die Ressourcen. Ne? Das ist ein Riesenproblem. Ne? Du sagtest Fachkräftemangel, es geht aber ja auch nicht nur um Fachkräfte, es geht ja auch hier ums Geld. Ne? Man muss ja auch investieren in, ich nenne das jetzt einfach mal Stand der Technik, ein großes Problem, und also die Mitglieder, die bei uns sind, ne, wir haben ja Mitglieder aus kritischen Infrastrukturen, aber auch aus der gesamten Lieferkette, sind eigentlich ein kleines bisschen lost. Ne, weil Stichtag 6. März, ja, jetzt macht mal. Ne? Und schwierig.
Und ich kann es noch ergänzen, Holger, mit einer Studie, die Myra Security letztes Jahr und auch andere veröffentlicht hatten zum Thema State of Digital Sovereignty, wo anhand gewisser Gütekriterien, HR, Finance, Corporate Management Systeme etc. Eine Befragung von 1500 Entscheidern repräsentativ stattfand, wie souverän sie in ihrer Company denn wären. Und es waren wirklich adressiert IT-Entscheider, CTOs, CISOs. Und das Interessante war die Ableitung der Studie, Holger, dass sich die Mehrheit für souverän befand.
Ja.
In ihrer eigenen Infrastruktur, in der noch nicht erfolgten tiefgehenden Reflexion. Sie wären absolut souverän und eigentlich nicht abhängig. Wenn sie dann aber in die Infrastruktur geschaut haben, feststellten, ach, ist aber doch das ein oder andere amerikanische Tool oder der chinesische Chip-Zulieferer beteiligt gewesen. Und das war für uns sehr interessant festzustellen, und beantwortet auch einen Teil deiner Frage dahingehend, dass wir es mit einem Delta zu tun haben, auch der persönlichen Wahrnehmung, wie sehr ich mich mit diesem Thema befassen muss und was die tatsächliche Realität abbildet.
Schwierig, ne? Also ich mache ja auch ein bisschen so Lieferanten-Assessments, ne? Und dann hat mir doch tatsächlich ein Lieferanten eine ISO 27001-Zertifizierung auf Chinesisch aus Shenzhen geschickt, ne, und sagt, er ist sicher, ne, und die stellen Chips her für Kreditkarten. Also es ist schon schwierig, ja. Aber sie gehen jetzt in die European Value Chain. Also die holen das, ne, in den nächsten wieder mal 5 Jahre zurück in die EU. Es ist niemand aufgewacht, diese Abhängigkeiten, die wir haben. Ne? Das fängt ja auch schon mit Öl und Gas an, über Windenergie, über Solarpaneele, über seltene Erden. Wir sind definitiv nicht souverän. Mhm. Wo ist Gaia X? Ne? Also ich glaube, ihr oder sie da draußen wissen schon gar nicht mehr, was das war. Ne, wollen wir auch gar nicht drüber nachdenken, aber das war auch eine Totgeburt, die europäische Cloud.
Ich glaube, Gaia X wäre eine eigene Folge wert.
Ja, das glaube ich auch, aber nur zum Schimpfen, ehrlich gesagt. Ja. Nee, aber wir sind in einer geopolitischen Situation, in der wir wirklich, ne, auch von Freunden, in Anführungszeichen, siehe USA, auf die wir nicht mal bauen können. Wir müssen souverän bleiben, aber kann das Deutschland alleine? Wir sitzen jetzt hier in Frankreich, ne? Das heißt, es ist doch eigentlich Aufgabe der EU. Gut, NIS 2. Ne, dann die RCE-Richtlinie über kritische Infrastrukturen. Physische Sicherheit ist ja aus der EU gekommen und nicht aus Deutschland. Ja.
Und am Ende, Holger, ist es immer der politische Wille, der entscheidet. Nehmen wir uns Deutschland als Beispiel, wo es diverse Bundesländer gibt, die sehr mutig voranschreiten. Ich nenne Schleswig-Holstein unter dem dortigen CDS Dirk Schröder, der durchaus deutlich macht und vorbildlich zeigt, neben auch anderen Bundesländern, ich nehme jetzt nur dieses, weil es exemplarisch gut zu nennen ist, deutlich macht, dass es für alle amerikanischen Lösungen eine europäische Alternative gibt.
Ja.
Nextcloud, LibreOffice, Jitsi, Mattermost für interne Kommunikation. Es gibt für jede US-Lösung eine europäische Alternative. Ja. Es gibt fantastische Unternehmen, die Schwarzgruppe, Stackit, Wire, Myra Security, um wirklich alle zu nennen, die sich dort stark machen und sich Europa auf die Fahnen schreiben. Aber am Ende, Holger, müssen sie eingekauft werden. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass so eine Umstellung nicht reibungsfrei verläuft. Wenn man natürlich in einer 360-Grad-per-Woll-Lösung die letzten 20 Jahre galoppiert ist und sich in den Manolo Blahniks wohlfühlt und dann auf einmal in die Deichmann-Latschen umsteigen muss, dann ist es am Anfang, und es ist, ich weiß, es ist ein sehr plattes Beispiel, aber es trifft es auf den Punkt, dass sich die Produkte auch nur dann verbessern und skalieren können, wenn sie eingekauft werden. Und dass es eben geht, zeigen Schleswig-Holstein, zeigt Hessen, auf anderen eben Thüringen und viele mehr. Denn was ich wiederum auf Bundesebene und auch auf EU-Ebene feststelle, ist, Holger, und korrigier mich gerne, falls du dies anders siehst oder einen anderen Blickwinkel darauf besitzt, dass Souveränität inflationär in jeder Rede vorkommt, Gipfel ausgelobt werden, die schon fast die Alpen nachbilden können. Wir haben genügend Papiere und wir kommen immer wieder zu dem Punkt vom Ministerratsbeschluss August letzten Jahres in Toulon, wo Schlüsseltechnologien definiert wurden, wo definiert wurde, man findet sich nicht mehr oder man gibt sich nicht mehr zufrieden mit 96% Abhängigkeit von Digitalimporten in Deutschland aus USA und China. Man gibt sich nicht mehr zufrieden mit 76-80% Dominanz in der Cloud-Infrastruktur durch die Hyperscaler AWS, Microsoft Azure und Google.
AWS wirbt ja so im Moment sogar diese.
Ja, das ist ja ein reiner Marketing-Gag. Also, sorry, um es so brutal zu sagen, aber das ist eine gute Marketingmaßnahme. Ja. Aber die Rechtsprechung zeigt, dass egal welches rechtliche Konstrukt Sie unter ein Tochterunternehmen konstruieren wollen oder können, der Mutterkonzern unterliegt dem geltenden Recht. Ja. Das geltende Recht in den USA schreibt den US Cloud, den US Patriot Act und die FISA 702. Ja. Und das heißt, dass jedwede Daten eingesehen werden können und ausgeliefert werden müssen, genau, wenn es eingefordert, richtig, würde. Ist aber, glaube ich, auch ein eigener Podcast.
Ja, da müssen wir selber nochmal drüber reden.
Nochmal den Bogen zu dem politischen Willen. Also wir haben genügend Papiere. Hm. Wir hatten den Ministerratsbeschluss, wir hatten den Souveränitätsgipfel Deutschland, Frankreich als like-minded Alliance, der im November in Berlin stattfand. Aber wir kommen sehr, sehr träge und sehr schwer in die Umsetzung, tatsächlich was zu ändern. Gerade im Bereich Public Procurement.
Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt. Ne, manchmal frage ich mich, sind das die richtigen Köpfe? Gar nicht so sehr jetzt die politischen, sondern die, die tatsächlich in den Ämtern sitzen. Ne, die schon seit 30, ich möchte jetzt kein Bashing machen, um Gottes Willen, ja. Mhm. Aber wenn man teilweise dann tatsächlich, Anführungszeichen, Beamte sieht, die in ihrer Behördensprache unterwegs sind mit ihren Anträgen, mit ihren Genehmigungen, mit ihren Stempeln. Wie soll das und noch nie digital gearbeitet haben? Wo ist unsere digitale, das digitale Rathaus? Wo haben wir es? Na, also gut, ab und an haben wir es schon durchaus. Aber wie soll das funktionieren? Na, wenn wir jetzt diese ganzen Verwaltungsgeschichten noch drauf setzen, ne, mit Genehmigungen, Baugenehmigungen, hier allein die Anmeldung zum Portal NIS 2, ne, mit dem Elster-Zertifikat, das dann per Post-ID. Ich werde jetzt gar nicht weiterreden, ja. Wo es dann die IP-Adresse eingegeben werden muss, nach einem ganz bestimmten Muster innerhalb dieses BSI-Portals, dass der Programmierer dieses Portals offensichtlich ein eigenes Verständnis hat von IP-Adressen. Sehr, sehr schwierig. Ne, und Lettland, Estland, gut, ist ein kleines Land, logisch, aber da funktioniert es digital wunderbar und auch relativ
Den Vorwurf
sicher.
Bekommt Schleswig-Holstein ja auch immer, gerade aus Bayern, wenn man so groß sei wie ein Bezirk in Bayern, dann liefe so eine Migration auch relativ leicht und einfach. Ja. Natürlich hinkt dann der Vergleich an der einen oder anderen Stelle hinsichtlich der Einwohnerzahl, 86 Millionen etc. Fläche, sei dahingestellt. Aber es ist in meinen Augen ausschlaggebend nur der politische Wille. Und da komme ich jetzt auf deine Einlassung, Verwaltung ist eigentlich nicht dafür gemacht, zu verändern und innovativ zu sein, sondern wie der Begriff sagt, zu verwalten. Genau, also wie verwalte ich digitale Souveränität erfolgreich? Nichtsdestominder gilt es aber festzustellen, dass wir ein Bundesdigitalministerium besitzen und Herrn Dr. Wildberger genauso zuständig für Staatsmodernisierung, welches durchaus eine große Dynamik in diese Projekte gebracht hat.
Das stimmt.
Das ist nicht von der Hand zu weisen, auch als kürzlich ausgezeichnet wurde in der MENA-Region für ein neues Produkt, das sie selbst hergestellt hatten, beziehungsweise projektierend begleitet. Und es auch im Bundeskanzleramt einen anderen Stellenwert einnimmt, als es in den Vorgängerregierungen der Fall war. Aber klar ist auch, dass sich dieses Haus an den Ergebnissen messen lassen wird. Es soll ja wohl im Februar nächsten Jahres die Bürger-Wallet kommen mit dem Online-Ausweis, der Krankenkassenkarte etc., wie auch immer. Diese Ergebnisse erwarten die Bürger und erwarten alle im Grunde genommen aus diesem Haus. Und im Grunde genommen gilt es dann nur jetzt zu sehen, ob man sie auch am Ende daran messen können wird.
Ich bin schon wieder böse. Wie viele Warn-Apps gibt es?
Da bin ich los.
Ne? Also, Ne? Ich bin da nicht so.
Wie viele gibt es tatsächlich?
Also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also fast jedes Bundesland hat seine eigene Warn-App. Ne? Also es ist.
Und die laufen dann alle unter der NINA Hessen. Und KATOR, ne?
Ja, aber es gibt ja noch andere. Ne? Und selbst die Anbindung zwischen den Bundesländern teilweise schwierig. Palantir, auch noch ein großes Thema. Nun zu Richtung Souveränität und Abhängigkeiten. Ne?
Wobei Palantir halt auch gut deutlich macht, ohne zu sehr in dieses Thema einzusteigen. Man mag jetzt, natürlich ist es keine souveräne Lösung. Es ist kein europäischer Anbieter und es sei wohl so, dass es kein wirkliches europäisches Äquivalent zu der Performance von Palantir gäbe.
Ich kann das nicht.
Lassen wir jetzt einfach mal so unkommentiert im Raum. Was aber aus Cybersecurity-Sicht statthaft ist die Fortentwicklung der Sicherheitsbehörden und der polizeilichen Infrastrukturen, dass sie ertüchtigt werden, um wegzukommen, wo wir uns jetzt befinden, von einer reaktiven Strafverfolgung. Was heißt, Holger, jetzt agieren die Sicherheitsbehörden nicht pauschal, aber mehrheitlich, wenn ein Angriff, wenn eine Tat begangen wurde, werden die Beweise aufgenommen, die Ermittlungen laufen an, es kommt zu einer Rechtsprechung oder auch nicht.
Ja.
Oder zu einer Urteilsverkündung. Wohin wir aber kommen müssen, ist eine antizipierende Strafvereitelung, Strafvermeidung, also zu erkennen durch bessere Zusammenarbeit der Daten innerhalb der Länder, durch eine bessere Wahrnehmung der Gefahrenabwehr, dass sie eben nicht nur reaktiv sind, sondern antizipieren können, um Gewalttaten und Strafen am Ende schlicht zu vermeiden.
Ist das über 100 Jahre alte oder die über 100 Jahre alte Strafprozessordnung dagegen? Ne? Weil es ist reaktiv. Ja. Polizei ist reaktiv. Ne?
Ja.
Und diese ganzen Predictive, ich würde es mir wünschen, dass das auch wirklich mal jetzt wieder mal Richtung Politik mal wirklich die Strafprozessordnung, aber auch die Polizeigesetze der Länder modernisieren Richtung Digitalisierung, Richtung Predictive, Richtung Einsatz von entsprechenden Toolen. Aber dann weiß ich jetzt schon, dass wir dann demnächst wieder Datenschutz hören und aus jeder Ecke dann entsprechende Polemik kommt. Ne, sage ich jetzt mal so, ich muss immer ein bisschen aufpassen.
Wie kriegen wir jetzt noch den Bogen, Holger, zu Lil und InCyberForum von Palantir und Public und Private? Und
aber ich denke, Frankreich hat dieselben Probleme.
Definitiv.
Obwohl sie ja zentralisiert sind. Ne? Also hier die ANSI ist also sehr, sehr gut aufgestellt. BSI mittlerweile auch durch die Frau Claudia Plattner. Also hervorragend, muss man schon sagen. Jetzt haben wir, wenn ich jetzt aber wieder zurück nach Frankreich gehe, einen Zentralstaat, einen zentralisierten Staat. Wenn ich jetzt wieder zurück, dann spiegeln nach Deutschland. Ich habe mal gezählt, wie viele Behörden für Informations-Cybersicherheit in Deutschland zuständig sind und habe bei 53, 54 Behörden mal aufgehört zu zählen. Dieses Zentralisierte, das würde ich mir wünschen, weil auch hier NIS 2 oder Kritis-Dach-Gesetz ist ein Bundesgesetz. Jetzt müssen die Länder es wieder umsetzen. Die Länder können ihre Schwellenwerte. Wir werden einen Flickenteppich bekommen. Ungeheuer schwer, ne, das in unserem Bundesland, also in unserer Bundesrepublik umzusetzen. Da brauchen wir ein bisschen mehr Mut bei den Politikern, aus meiner Sicht, das an sich zu ziehen. Weil die Kompetenz ist da, durchaus.
Definitiv. Und um deine internationale deutsch-französische Freundschaftsbrücke aufzunehmen, Ich glaube, in Deutschland ist in vielerlei Hinsicht die föderale Struktur einerseits Vorteil, andererseits auch Nachteil unstrittig. Wir können aber viel von unseren französischen Nachbarn und Freunden lernen, auch vor dem Wissen der Amitié Franco-Allemande. Ich nenne ein Beispiel, was nicht am Zentralismus hängt und was auch problemlos in Deutschland überführt werden könnte. Frankreich setzt sich sehr, sehr hohe Standards im Bereich Souveränität und Cloud-Infrastruktur, beispielsweise mit der Zertifizierung Segnum Cloud des ANSI, also dem französischen BSI. Genauso hat Frankreich eine Strategie 2030 nicht nur ausgelobt, sondern mit konkreten Maßnahmen versehen.
Zielen
mit
und so weiter.
Mit Zielen, wie die Resilienzstrukturen und die Widerstandsfähigkeit der IT in den Kommunen, also dort eben Departements über 100, ertüchtigt werden kann und von einem Niveau F2 auf B+ geführt oder gehoben werden kann. Dafür wurden 100 Millionen Euro ausgelobt. Es wurden insgesamt 9.000 Bedarfsträger identifiziert in Frankreich, die dann eine Liste zur Hand bekamen. Integriert war, welche europäischen Dienstleister kannst du für jenes deiner definierten oder identifizierten Probleme einkaufen und verwenden. Und siehe da, nach Projektabschluss ist die Resilienz um 40% gesteigert worden. Die Einkäufe wurden auch subventioniert vom französischen Staat, um nur eben ein Beispiel zu nennen, womit France 2030 sich auszeichnet, dass konkrete Maßnahmen auch zur Awareness und zur Resilienzertüchtigung in der Fläche geführt haben.
Blaupause für Deutschland.
Ja.
Weil die Franzosen haben sich die Arbeit ja schon gemacht.
Ja.
Und die haben die europäischen Anbieter. Die könnten wir doch einfach kopieren, diese Liste. Und die Anforderungen.
Definitiv.
Ja, also jetzt mal Richtung Politik genannt. Ne? Wir müssen, glaube ich, so langsam Schluss machen. Katharina,
obwohl wir noch weiter quatschen können.
Noch stundenlang hier weiter reden können. Ich weiß, es ist jetzt ein sehr harter Cut.
Mhm.
Was ist dein Wunsch Richtung Resilienz, Richtung Souveränität? Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass Deutschland und Europa nicht mehr erpressbar ist.
Hm?
Ich würde mir wünschen von der kleinsten Entität, dass die Bäckereifilialen bis hin zu den Kliniken über die kritischen Sektoren in ganz Deutschland widerstandsfähig sind und wir als Gesellschaft, als demokratische Staaten nicht mehr erpressbar und nicht an einem außereuropäischen Tropf mehr hängen.
Ja, super. Herzlichen Dank, Katharina. Ich hoffe,
merci
es hat
beaucoup.
Euch Spaß gemacht. Au revoir, à bientôt.
À bientôt, merci.